Ja, liebe Geschwister im Herrn, heute Morgen ist unser Bibelwochenende zum Abschluss gekommen. Und es liegt mir auf dem Herzen, noch ein Wort zu sagen über den Weg, den unser Herr Jesus Christus uns in diesen an Verführungen reichen letzten Zeiten weisen will. Wir haben einen guten Hirten, einen barmherzigen hohen Priester, einen wunderbaren Herrn, der uns bewusst in diese Zeit hineingestellt hat. Wenn man sich so beschäftigt mit den Verführungsgefahren, mit den Werken des Teufels, der mit List auch Gläubige in die Irre führen will, dann könnte man manchmal verzagen, man könnte Angst bekommen, man könnte bedrückt werden. Und ich denke, es ist ganz wichtig, dass wir wissen, auch in dieser Zeit hat unser treuer Herr einen Weg für uns bereitet, wie wir überwinden, wie wir durchkommen können zum Ziel. Ich hatte auch schon manchmal den Gedanken, ach, warum bist du nicht geboren worden, irgendwann im 19. Jahrhundert in den schönen Erweckungszeiten, wo ein Modersohn war, wo so manche gesegnete Prediger waren und viele Aufbrüche waren im Volk Gottes. Warum sind wir in dieser schweren Zeit geboren, wo vieles zurückgeht, wo die Treue weniger wird, wo die Liebe erkaltet? Aber ihr Lieben, das ist töricht, wenn wir so denken, denn Gott hat in seiner Vorsehung uns genau in diese Zeit hineingestellt und er gibt uns auch alle Gnade, um uns zu bewähren, um zu überwinden. Aber es ist die Herausforderung da, angesichts dieser Endzeit, uns ganz nahe und ganz eng an den Herrn Jesus zu halten. Und ich denke, wir wollen einfach noch einmal uns bewusst machen, was es bedeutet, dass wir in der Endzeit leben. Wir lesen noch einmal ein paar Verse aus dem 24. Kapitel des Matthäusevangeliums, wo der Herr Jesus uns etwas über diese Endzeit sagt, in der wir leben, in der wir hineingestellt sind. Ich lese ab Vers 3 in Matthäus 24. Als er aber auf dem Ölberg saß, traten die Jünger allein zu ihm und sprachen: Sage uns, wann wird dies geschehen? Und was wird das Zeichen deiner Wiederkunft und des Endes der Weltzeit sein? Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Habt Acht, dass euch niemand verführt. Denn viele werden unter meinem Namen kommen und sagen: Ich bin der Christus, und sie werden viele verführen. Ihr werdet aber von Kriegen und Kriegsgerüchten hören. Habt Acht, erschreckt nicht, denn dies alles muss geschehen, aber es ist noch nicht das Ende. Denn ein Heidenvolk wird sich gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere, und es werden hier und dort Hungersnöte, Seuchen und Erdbeben geschehen. Dies alles ist der Anfang der Wehen. Dann wird man euch der Drangsal preisgeben und euch töten. Und ihr werdet gehasst sein von allen Heidenvölkern um meines Namens willen. Und dann werden viele Anstoß nehmen, einander verraten und einander hassen. Und es werden viele falsche Propheten auftreten und werden viele verführen. Und weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe in vielen erkalten. Wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden. Soweit also dieser prophetische Ausblick, den der Herr Jesus seinen Jüngern gab und der von der Zeit, als der Tempel noch stand, reicht bis weit in die Zukunft, die noch vor uns liegt, bis in die Zeit der großen Drangsal für Israel, wo einmal diese Schlacht um Harmagedon sein wird, wo einmal der Antichrist sich in den Tempel setzen wird. Diese Dinge erwähnt ja alle unser Herr im späteren Verlauf dieses Kapitels. Also ein prophetischer Ausblick. Wenn wir wissen, dass wir in der Endzeit leben, dann sagt uns die Bibel, Endzeit, das ist die Zeit vor der Wiederkunft unseres Herrn und Retters Jesus Christus. Und eigentlich ist es auch etwas Tröstliches, ihr Lieben. Endzeit bedeutet, Gott hat diesen Zeitläufen, dieser Geschichte, diesen menschlichen Machenschaften, Intrigen, Kriegen, Krisen, die wir heute durchleben, ein Ziel gesetzt, einen Endpunkt. Und dieser Endpunkt ist eine Person. Und diese Person dürfen wir persönlich kennen. Dieser Endpunkt, dieses Ziel der Weltgeschichte ist der Herr Jesus Christus, der gekreuzigte und auferstandene, der Sohn Gottes, der Christus, der Messias, der König der Könige, der einmal regieren wird. Und dieser Zielpunkt ist die Wiederkunft des Herrn Jesus in Macht und Herrlichkeit, um sein Reich aufzurichten. Das ist das Ende und das Ziel der Weltgeschichte. Und deswegen dürfen wir unsere Häupter erheben, wie der Herr auch sagt, wenn wir diese Dinge geschehen sehen, weil wir wissen, dass unsere Rettung dann nahe ist. Unsere Erwartung als Gemeinde ist die Entrückung, dass wir zu dem Herrn hinaufgerückt werden als die Brautgemeinde und verherrlicht werden. Und das wird geschehen, bevor der Herr wiederkommt, um zu regieren. Und dennoch ist unsere Erwartung, wenn wir unseren Herrn lieben, auch genau diese Wiederkunft in Macht und Herrlichkeit, wo der Mensch mit seiner Anmaßung, mit seiner Gottlosigkeit versinkt und wo alle Knie sich beugen dürfen vor unserem Herrn Jesus, dem König der Gerechtigkeit, dem König des Friedens. Das ist der Zielpunkt. Und das darf uns auch daran erinnern, dass der lebendige Gott regiert, dass er souverän herrscht über allen Machenschaften der Menschen. Heute hören wir von irgendwelchen rücksichtslosen Präsidenten, von Kriegen, von Armeen. Menschen werden ins Unglück gestürzt durch die Entscheidungen irgendwelcher großer Männer oder Frauen. Aber letztlich wissen wir, unser Gott regiert. Unser Gott wird auch all diesen Dingen ein Ende setzen, die heute noch die Menschheit bedrücken. Und unser Gott wird seinen König ans Licht bringen, der allein Frieden und Gerechtigkeit bringen wird. Das kann kein Mensch, das kann nur der Herr Jesus. Und deshalb Endzeit, das ist die Zeit vor der Wiederkunft des Herrn, das ist die Zeit, wo das Böse ausreift. Und das müssen wir auch verstehen. Wenn der Herr wiederkommt, dann wird er wiederkommen zu einem gewaltigen Gericht, einem Zorngericht über alle Gottlosen, über alle Heidenvölker, über alle die, ganz besonders, die dem Evangelium ungehorsam waren. Das ist 2. Thessalonicher 1. Und bevor er wiederkommt, muss das Böse in der Welt ausreifen. Es muss auch das Böse im Rahmen der Gemeinde ausreifen. Das heißt, die Verführung, der Abfall, diese ganzen Irrtümer müssen bis zum Vollmaß ausreifen. Und dann kommt das Gericht und dann kommt der Herr. Und deswegen sind diese Zeiten vor der Wiederkunft so herausfordernde Zeiten. In der Welt muss das Böse ausreifen. Die Gesetzlosigkeit greift um sich. Wir sehen immer mehr antichristliche Tendenzen. Wenn wir das prophetische Wort studieren, dann verstehen wir diese Entwicklungen, die sich da jetzt anbahnen. Wie auch immer mehr Bosheit, Okkultismus, die Sünden Sodoms und Gomorras in den öffentlichen Vordergrund treten. Das sind Entwicklungen, die können wir, wenn wir die Bibel lesen, sehr wohl deuten. Und wir wissen, dass das Böse so lange ausreifen wird, bis Gott ihm ein Ende setzt. Und dasselbe gilt auch für die Gemeinde. Die Gemeinde ist bedrängt von Verführern in dieser letzten Zeit und davor warnt uns ja der Herr Jesus, er warnt seine Jünger. Die Hauptgefahr, das Hauptkennzeichen der Endzeiten, so wie es der Herr darstellt, das ist Verführung. Habt Acht, dass euch niemand verführt, in die Irre führt. Und diese Irreführung, ich habe das früher, wo es noch keine Navis gab, so ein bisschen immer verglichen, wenn man als Referent zum Beispiel eine Gemeinde sucht in einer fremden Stadt, dann musste man sich früher jedenfalls an den Wegweisern orientieren, die einem gesagt haben, hier musst du links abbiegen nach Gifhorn und dort rechts. Und wenn jetzt irgendein Mensch käme und würde in einer großen Stadt die zentralen Wegweiser um 90 Grad verdrehen, was würde passieren? Ich würde denen folgen und würde das Ziel verfehlen. Ich würde in die Irre gehen. Und genau das heißt Verführung, dass der Satan versucht, die von Gott gegebenen Wegweiser in seinem Wort zu verdrehen, damit die Leute in die Irre gehen, damit sie das Ziel nicht erreichen. Und das ist diese Gefahr, dass der Feind falsche Lehrer, falsche Propheten, falsche Apostel sendet in diese letzte Zeit, um das Volk Gottes in die Irre zu führen. Und nur diejenigen, die sich nahe und eng an den Herrn Jesus und sein Wort halten, die werden vor dieser Verführung bewahrt. Ich habe das schon mal gesagt, wenn in einer Schafherde, die in einer gefährlichen Gegend, vielleicht in einem Gebirge mit Abgründen und Wölfen, weidet, wenn man das sicher sein will, dann sind nur die Schafe sicher, die ganz nah bei ihrem Hirten bleiben. Und es gibt immer eigenwillige, rebellische und neugierige Schafe, die gehen ganz bewusst weiter weg vom Hirten, damit er sie gar nicht so genau sieht, und schauen mal, was es da Interessantes an den Rändern gibt, dort, wo der Hirte keine Schafe hingeschickt hat. Und genau diese Schafe sind es, die dann von den Wölfen gerissen werden. Und deswegen, Endzeit bedeutet, es ist die Zeit, aufzuwachen und den Herrn zu suchen und nahe beim Herrn zu bleiben, sich eng an sein Wort zu halten. Ich werde auch immer wieder kritisiert, ich sei eng und gesetzlich. Und ihr Lieben, ich bin mit Freuden eng, weil ich weiß, dass die Pforte eng ist und der Weg eng ist, der in den Himmel führt, und weil ich eng und nahe bei meinem Herrn Jesus bleiben will. In diesem Sinn kann ich das gut annehmen. Und in diesem Sinn sind wir alle gut beraten, wenn wir enge Christen sind, in Anführungsstrichen. Ja? Das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass wir es mit der Nachfolge, mit dem Gehorsam, dem Wort Gottes gegenüber in der Endzeit genau nehmen müssen, damit wir nicht in diese endzeitlichen Irrtümer geraten. Es ist wichtig, die Ermahnung des Apostels Petrus in seinem Vermächtnisbrief ganz am Ende des zweiten Petrusbriefes, die sollten auch wir uns wirklich zu Herzen nehmen. Da heißt es ja, Vers 17 und 18, ihr aber Geliebte, da ihr dies im Voraus wisst, so hütet euch, dass ihr nicht durch die Verführung der Frevler mit fortgerissen werdet und euren eigenen festen Stand verliert. Wachst dagegen in der Gnade und in der Erkenntnis unseres Herrn und Retters Jesus Christus. Das ist so wichtig. Auf der einen Seite sollen wir wachsam sein, uns hüten vor der Verführung. Das heißt auch, dass wir Distanz halten, dass wir gar nicht erst auf solche verführerischen, falschen Prediger hören, ihre Bücher nicht lesen. Und auf der anderen Seite wächst in der Gnade. Es ist so wichtig, dass wir uns nicht nur mit Negativen, mit den Fehlentwicklungen beschäftigen, sondern in erster Linie mit unserem Herrn Jesus, mit seiner Gnade, mit seiner Lehre, mit seinen Worten, dass wir ihn immer mehr erkennen, ihn immer mehr lieben, dann werden wir auch ein Stück innerlich zugerüstet, diesen Verführungen zu widerstehen. Aber diese Wachsamkeit ist heute notwendig. Und ihr Lieben, wie viele Gläubige schlafen heute ein? Sie sind in einem geistlichen Schlaf, sie sind träge und müde geworden. Und der Herr warnt da ja immer wieder davor, auch in diesem Gleichnis von den 10 Jungfrauen schlafen ja alle 10, kurz bevor der Herr wiederkommt. Auch die, die nachher treu sind und genug Öl haben, schlafen erst einmal. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir den Ruf unseres Herrn beachten. Markus 13, 33, habt Acht, wacht und betet. Wenn es eine Zeit gibt, in der das nötig ist, dann ist es die heutige Zeit. Wenn wir wachsam sind, wenn wir beten, wenn wir nahe beim Herrn sind, dann wird uns der Herr beschützen, dann werden wir die Stimme des guten Hirten hören, der uns warnt. Und die Schafe, die nahe bei dem guten Hirten sind, von denen sagt der Herr Jesus in Johannes 10, die Stimme der Fremden hören sie nicht. Sie hören nicht auf die Stimme der Fremden. Aber ihr Lieben, wie viele Gläubige gibt es, die hören eben doch auf die Stimme der Fremden, weil sie nicht wirklich von ganzem Herzen auf den Herrn Jesus ausgerichtet sind. Und das ist, denke ich, eine ganz wichtige Konsequenz aus dem, dass wir in der Endzeit leben, dass wir sehen, es ist nicht die Zeit herumzuspielen, nicht die Zeit wegzustreunen von dem guten Hirten und die Grenzen auszutesten, wie weit man noch gehen kann in der Weltförmigkeit, im Spielen mit der Sünde. Leute, die so etwas tun, die werden unter Umständen ein böses Erwachen haben. Sondern es ist die Zeit, den Herrn zu suchen und nahe bei ihm sich zu halten. Noch einmal zu dem geistlichen Schlaf. Wir finden das ja im Römerbrief eine sehr wichtige Warnung, die für diese Zeit ganz besonders auch geschrieben steht. Römer 13, Vers 11, folgende. Und dieses sollten wir tun, als solche, die die Zeit verstehen, dass nämlich die Stunde schon da ist, dass wir vom Schlaf aufwachen sollten. Denn jetzt ist unsere Errettung näher, als da wir gläubig wurden. Ihr Lieben, verstehen wir die Zeit? Erkennen wir, was es bedeutet, in der Endzeit zu leben? Dass wir ganz besonders wachsam sind, dass wir aufwachen aus allem. Vers 12, die Nacht ist vorgerückt, der Tag aber ist nahe. So lasst uns nun ablegen die Werke der Finsternis und anlegen die Waffen des Lichts. Ihr lieben Gläubige, die mit der Sünde spielen, die Sünde in ihrem Leben dulden, die werden große Mühe haben und straucheln in der Endzeit, in den Verführungen dieser letzten Zeit. Wenn wir überwinden wollen, dann müssen wir die Werke der Finsternis ablegen, bekennen, ans Licht kommen damit, sonst wird unsere Kraft gelähmt sein und unser geistlicher Blick wird getrübt. Das ist auch die Zeit, wo es gilt, Buße zu tun, anstatt irgendwelche Sünden heimlich noch zu nähren und mit ihnen herumzuspielen. Vers 13, lasst uns anständig wandeln wie am Tag. Nicht in Schlemmereien und Trinkgelagen, nicht in Unzucht und Ausschweifungen, nicht in Streit und Neid, sondern zieht den Herrn Jesus Christus an und pflegt das Fleisch nicht bis zur Erregung von Begierden. Wisst ihr, wir leben ja nicht in einer Zeit der Armut und der Verfolgung. Die Zeiten der Armut und der Verfolgung waren für die Gemeinde im Prinzip gute Zeiten. Es war schwer, aber der Druck hat die Gläubigen nahe beim Herrn gehalten und auch nahe zueinander gehalten. Aber in Zeiten des Wohlstandes und des scheinbaren Friedens, wo Toleranz statt Verfolgung herrscht, da werden viele Gläubige leicht träge, selbstsüchtig und sie pflegen ihre fleischlichen Begierden. Und dann geht es geistlich abwärts mit uns. Dann werden wir geschwächt in unserem geistlichen Immunsystem. Und wenn dann ein Erreger kommt, dann hat man nicht mehr die Kraft, ihn abzuwehren, sondern wird infiziert. Und das ist die Gefahr der heutigen Zeit. Und deswegen brauchen wir diesen Weckruf, den die Bibel uns auch zuruft. Ich möchte nur noch mal eines auch betonen, dass wir vielleicht einfach auch verstehen, warum lässt Gott eigentlich diese Verführungen überhaupt zu? Das ist ja für manche junge Christen sicherlich eine Frage, vielleicht auch für manche Ältere. Ja, warum beschützt Gott nicht einfach die Gemeinde und lässt es gar nicht zu, dass da irgendwelche falsche Propheten und falsche Lehrer auftreten? Gott könnte die doch alle fernhalten. Gott könnte sie alle bestrafen, dass sie gar nicht erst die Leute verführen können. Warum lässt Gott es zu? Nun, ich denke, es gibt da eine Antwort aus dem Alten Testament, die uns da wirklich weiterhelfen kann. Und die lesen wir in 5. Mose 13. Das möchte ich einmal mit uns lesen. 5. Mose 13, ab Vers 1, da lesen wir etwas ganz Bemerkenswertes. Da sagt Gott durch den Mose zu dem Volk: Das ganze Wort, das ich euch gebiete, das sollt ihr bewahren, um es zu tun. Du sollst nichts zu ihm hinzufügen und nichts von ihm wegnehmen. Ihr Lieben, das ist so ein Vers, den sollten wir auswendig können und den sollten wir inwendig beherzigen. Darin liegt schon mal ein ganz starker Schutz vor den Verführungen der Endzeit, wenn wir das beherzigen würden. Das ganze Wort, nicht nur unsere Lieblingsstellen, die uns in den Kram passen, sondern auch die Stellen, die uns unbequem sind, die unsere Sünde aufdecken, die uns Schwierigkeiten machen, das sollen wir bewahren, in unserem Herzen bewahren, es verteidigen, es lesen und verinnerlichen, und zwar bewahren, um es zu tun. Wie viele Bibelworte gibt es, denen wir mit dem Verstand Recht geben, aber wir tun es nicht, was dort geschrieben steht. Und dann sind wir in einem problematischen Bereich, dann sind wir in einer gewissen Gefahr. Ich denke, wir werden immer diese Diskrepanz haben, diesen Unterschied, dass wir manche Dinge erkannt haben und tun sie noch nicht. Aber wenn wir da in eine Zweigleisigkeit kommen, in eine Gleichgültigkeit, sodass uns das zur Gewohnheit wird, bestimmte Bibelworte gar nicht zu tun, sondern nur zu sagen, ja, das ist schon richtig, dann wird es gefährlich für uns. Du sollst nichts von ihm, zu ihm hinzufügen und nichts von ihm wegnehmen. Und wisst ihr, das ist ja genau die moderne, die Verführung der Endzeit. Die einen fügen zu dem Wort Gottes etwas hinzu. Das sind zum Beispiel die falschen Propheten, der Charismatiker, der Pfingstler. Von denen haben wir es ja gehabt am Freitag und Samstag. Die sagen, nicht nur die Bibel gilt, sondern auch unsere Offenbarungen und Träume und Visionen unserer Propheten. Die sind auch von Gott. Und damit fügen sie etwas zu dem Wort Gottes hinzu. Und die anderen, die nehmen etwas hinweg von der Bibel. Das sind die Bibelkritiker, die modernen Theologen, die einem erzählen wollen, dass viele Dinge in der Bibel gar nicht mehr gelten und dass es gar nicht Gottes Wort, sondern auch Menschenworte wären. Und auch das steht unter dem Zorngericht Gottes. Und dann kommt eben diese interessante Passage, die wir da finden ab Vers 2. Wenn in deiner Mitte ein Prophet oder Träumer aufstehen wird und dir ein Zeichen oder Wunder angibt, und das Zeichen oder Wunder trifft ein, von dem er zu dir geredet hat, und er spricht nun, lasst uns anderen Göttern nachfolgen, die du nicht gekannt hast, und lasst uns ihnen dienen, so sollst du den Worten eines solchen Propheten oder eines solchen Träumers nicht gehorchen. Also es kommt vor, dass die falschen Propheten Wunderzeichen tun, die tatsächlich funktionieren. Und es kommt sogar vor, dass falsche Propheten manchmal irgendwelche Dinge vorhersagen, die eintreffen. Und trotzdem sind sie aus der Finsternis und wollen die Leute verführen. Wir sollen nicht auf sie hören, wir sollen ihnen nicht gehorchen. Und nun kommt diese ganz wichtige Aussage, die Begründung in Vers 4 in der Mitte. Denn der Herr, euer Gott, prüft euch, um zu erfahren, ob ihr den Herrn, euren Gott, wirklich von ganzem Herzen und von ganzer Seele liebt. Dem Herrn, eurem Gott, sollt ihr nachfolgen und ihn fürchten und seine Gebote halten und seiner Stimme gehorchen und ihm dienen und ihm anhängen. Also Gott lässt diese Dinge zu. Falsche Propheten, Irrlehrer, Bibelkritiker, Pfingstler und Charismatiker, Zeugen Jehovas, alle möglichen, Allversöhner. Gott lässt es zu, um uns zu prüfen, um seine Gemeinde zu prüfen, um die Gläubigen zu prüfen, wie wir in unserem Herzen zu ihm stehen. Wenn Gott eine Prüfung zulässt, dann ist es nie, damit wir daran scheitern sollen. Gott ist die Liebe. Er möchte uns erziehen. Wenn Gott eine Prüfung zulässt in unserem Leben, dann ist es immer nur, um unseren Glauben zu läutern und zu stärken, ihr Lieben. Und wenn wir uns wirklich mit den Verführungslehren dieser Zeit geistlich auseinandersetzen und sie überwinden, dann wird unser Glaube dadurch gestärkt und vertieft. Wenn wir uns in einem gesunden Maß auch mit den Verführungslehren auseinandersetzen, ich hoffe, das hat auch das Seminar gestern und vorgestern ein bisschen gezeigt, dann kann unser Verständnis der biblischen Lehre tiefer werden und fester gegründet werden, sodass wir insgesamt standfester werden. Das ist genauso, wenn eine Pflanze zum Beispiel in einem Gewächshaus aufwächst, wo sie geschützt ist vor Wind und Wetter, dann kann sie vielleicht schneller wachsen. Aber ihre Wurzeln und ihre Widerstandsfähigkeit sind nicht vergleichbar mit einer Pflanze, die im Freiland Wind und Wetter ausgesetzt ist. Und Gott setzt uns gewissen Dingen aus, er mutet uns gewisse Dinge zu, nicht weil er will, dass wir straucheln, sondern weil er will, dass wir durch die Auseinandersetzung mit diesen Irrtümern die Wahrheit umso fester festhalten und die Wahrheit umso mehr hochschätzen. Das ist Gottes Ziel. Und so sollten wir auch diesen Verführungen begegnen. Das, was wir eben heute an Verführungen haben, die wir zu bekämpfen haben, mit denen wir auseinandersetzen müssen, das sind gerade die falschen Propheten, die neue Offenbarungen und Wunderzeichen bringen. Da haben wir uns beschäftigt. Die Pfingst- und charismatische Bewegung sind da die stärksten Beispiele davon. Auf der anderen Seite aber auch die falschen Lehrer und da ganz besonders die, die die Bibelkritik lehren, die wegnehmen von Gottes Wort. Und das ist ja heute so populär, gerade zum Beispiel in der Frauenfrage sehen wir das. Ja, da steht in der Bibel ganz klar geschrieben, in 1. Timotheus 2, dass einer Frau nicht erlaubt ist, von Gott nicht erlaubt ist, zu lehren und zu leiten. Und das, was die modernen Gemeinden, die weltförmigen Gemeinden heute propagieren, ist genau das, dass Frauen Pastorinnen, Predigerinnen und Leiterinnen werden sollen. Und dann wird eben gesagt, ja, das war damals die Kultur und das gilt heute nicht mehr. Und das ist Bibelkritik. Das ist genau dieser Versuch, die Schrift aufzulösen, wo doch der Herr Jesus sagt, die Schrift kann nicht aufgelöst werden. Und da müssen wir ganz entschlossen widerstehen. Da wird dem Zeitgeist gemäß werden gesetzlose Dinge eingeführt in die Gemeinden und man sagt dann, man findet dann irgendwelche schlauen Prediger, die viele Jahre Theologie studiert haben, die uns dann erklären, warum schwarz-weiß ist und gut böse ist und böse gut. Und darüber ist das Gericht Gottes verhängt, über solche Verdrehung der Worte Gottes. Und da müssen wir wachsam sein und so etwas im Ansatz widerstehen. Zu diesen Strömungen gehört auch heute die Emerging Church oder emergente Bewegung, Gemeindewachstumsbewegung. Diese ganzen modernen Gemeinden, die heute so viel Zulauf haben, sie sind auf dem Boden der Bibelkritik und der Verfälschung von Gottes Wahrheit aufgebaut. Da müssen wir uns abgrenzen. Und das ist nicht lieblos, sondern das ist Liebe zu unserem Herrn und letztlich sogar auch Liebe zu den irregeführten Leuten, die in diese Gemeinden gehen. Weil es ist nämlich nicht Liebe, wenn man jemand, der auf einem Irrweg ist, sagt, na, du bist schon recht so, mach nur weiter. Sondern Liebe ist, wenn man ihm in aller Freundlichkeit sagt, du bist im Irrtum, du bist verführt, wache auf. Das ist Liebe. Und das müssen wir auch den Menschen sagen, die in solche modernen, weltförmigen Gemeinden gehen, Gemeinden des breiten Weges. Das ist eine ganz große Gefahr in der heutigen Zeit. Eine ganz mächtige Verführungsströmung, vor der wir besonders auch wachsam sein müssen, das ist die Ökumene, die große Vermischung, die Bewegung der falschen Einheit. Nun ist ja Einheit unter den Gläubigen im Prinzip ein wertvolles Gut. Wir suchen ja die geistliche Einheit mit wahren wiedergeborenen Gläubigen, wo immer möglich. Das sollten wir tun. Aber auf dem Boden der Wahrheit. Es gibt keine biblische Einheit ohne Wahrheit. Und dort, wo die Wahrheit im Grunde geopfert wird, dort kommt eine unbiblische, eine babylonische Einheit zustande. Und die ökumenische Bewegung sagt ja, alle Christen, die sich dem Namen nach zu Christus bekennen, sollen eins sein. Da will man inzwischen auch schon die Mormonen mit hineinnehmen. Die Adventisten sind schon in der Ökumene. Alle Sekten und Irrlehren, die katholische Kirche, die Orthodoxen, alle die, die im Grund gar keinen biblischen Glauben haben, sie sollen alle zusammengeschlossen werden. Und ihr Lieben, da müssen wir zutiefst verstehen, eine solche falsche, unbiblische Einheit, die nützt nur dem Teufel. Die nützt überhaupt nicht der Gemeinde Jesu Christi, sondern ist ihr Untergang. Warum ist es so? Nun, es gibt ein Gesetz, ein geistliches Gesetz, das der Herr Jesus uns lehrt und die Apostel, das gerne heute übersehen wird. Und das ist das Gesetz des Sauerteigs. Es ist das Gesetz, das uns zeigt, dass Sünde, moralische Sünde, die geduldet wird, aber auch falsche Lehre, dass das ein Sauerteig ist, der alles durchsäuert, wenn man sich davon nicht trennt. Ich möchte das einmal lesen, was über den Sauerteig geschrieben steht in Galater 5. Da geht es genau um Irrlehre, um falsche Lehre, die ein Sauerteig ist nach der Lehre der Schrift. Galater 5, Vers 7, da mahnt der Apostel Paulus die Galater, ihr lieft gut, wer hat euch aufgehalten, dass ihr der Wahrheit nicht gehorcht? Die Überredung kommt nicht von dem, der euch berufen hat. Ein wenig Sauerteig durchsäuert den ganzen Teig. Also da wird es ganz deutlich, dass diese falsche Lehre dieser Judaisten, die die Beschneidung gefordert haben, dass das ein Sauerteig ist, der den ganzen Teig durchsäuert, wenn man sich davon nicht trennt. Und was den Sauerteig als geistliches Prinzip angeht, da kennen wir ja die Stelle in 1. Korinther 5, Und die ist eben auch im Zusammenhang mit Irrlehre zu sehen, nicht nur mit moralischer Sünde. In Vers 6 lesen wir in 1. Korinther 5, Euer Rühmen ist nicht gut. Wisst ihr nicht, dass ein wenig Sauerteig den ganzen Teig durchsäuert? Darum fegt den alten Sauerteig aus, damit ihr ein neuer Teig seid, da ihr ja ungesäuert seid. Denn unser Passahlamm ist ja für uns geschlachtet worden, Christus. So wollen wir denn nicht mit altem Sauerteig festfeiern, auch nicht mit Sauerteig der Bosheit und Schlechtigkeit, sondern mit ungesäuerten Broten der Lauterkeit und Wahrheit. Und dann später heißt es, tut den Bösen aus eurer Mitte hinweg. Also wenn jemand Irrlehren vertritt, Bibelkritik, das falsche Evangelium der römischen Kirche, dann können wir mit ihm keine Gemeinschaft haben. Wenn wir aber diese Vermischung dulden von Irrlehre und gesunder Lehre, dann wird nie die gesunde Lehre siegen, sondern immer die Irrlehre. Ich vergleiche das immer ganz gerne mit einem Beispiel aus der Natur. Wenn wir in unserem Keller 100 gesunde Äpfel haben und 2 faule Äpfel sind darunter, dann müsste doch der wohlmeinende Mensch denken, dass die 100 gesunden Äpfel die 2 faulen Äpfel gesund machen können. Aber wir wissen alle, was passiert. Es ist so, wenn wir nicht die 2 faulen Äpfel wegnehmen, dann haben wir zum Schluss 102 faule Äpfel im Keller. Und da kann noch so viel wohlmeinende Meinung nichts dran ändern. Die Fäulnis besiegt das Gesunde, aber das Gesunde kann nichts Faules mehr wieder gesund machen. Und es ist genau dasselbe im Geistlichen. Deswegen sagt die Bibel, sondert euch ab. Das ist nichts Sektiererisches, nichts Böses, sondern das ist ein Lebensprinzip, das die Gemeinde aufrechterhalten muss, um des Herrn Jesu willen. Und ich will das noch einmal lesen, dieses wichtige Wort, das in der Endzeit lebenswichtig ist, in 2. Korinther 6, wo es um die Absonderung der wahren Gemeinde von dem Sauerteig der falschen Christenheit geht. Ab Vers 14 in 2. Korinther 6. Zieht nicht in einem fremden Joch mit Ungläubigen. Denn was haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit miteinander zu schaffen? Und was hat das Licht für Gemeinschaft mit der Finsternis? Wir haben heute in den endzeitlichen evangelikalen Kreisen lauter Gesetzlosigkeit und falsche Lehren. Zum Beispiel in der Evangelischen Allianz sind Gemeinden, die die Bibelkritik haben, die die Gottheit Christi und sein Sühnopfer verleugnen, mit drin. Dort sind Gemeinden drin, die Allversöhnung vertreten. Dort sind ökumenische Gemeinden drin. Die ganze Allianz ist im Dialog mit der römischen Kirche und es ist alles Licht und Finsternis, Christus und Belial miteinander vermischt. Und deswegen können wir da nicht mit dabei sein, sonst werden wir auch in diese Vermischung mit hineingezogen und verunreinigt. Es geht weiter. Wie stimmt Christus mit Belial überein? Oder was hat der Gläubige gemeinsam mit dem Ungläubigen? Wie stimmt der Tempel Gottes mit Götzenbildern überein? Und jetzt kommt die positive Begründung. Und die ist so wichtig, dass wir das verstehen. Denn ihr seid ein Tempel des lebendigen Gottes. Wie Gott gesagt hat, ich will in ihnen wohnen und unter ihnen wandeln und will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Darum geht hinaus von ihnen und sondert euch ab, spricht der Herr, und rührt nichts Unreines an. Das ist wichtig, dass wir das verstehen. Wir sondern uns ab, nicht weil wir alles besser wissen wollen, weil wir hochmütig wären, sondern wir sondern uns ab, weil der lebendige Gott in unserer Mitte wohnen will. Und weil die Gegenwart des Heiligen Geistes nur dort wohnt, wo der Herr geheiligt wird und wo sein Wort geehrt wird und wo die Gottesfurcht herrscht. Woanders wohnt der Geist Gottes nicht. Und deswegen, wenn wir uns nicht absondern um des Herrn Jesu willen, wenn wir uns nicht reinigen von der Befleckung der Sünde und der Irrlehre, dann kann der Herr nicht mehr in der Mitte der Seinen sein. Und wisst ihr, das ist die Not der modernen Evangelikalen, der weltförmigen Gemeinden heute, von der wir uns nicht anstecken lassen dürfen. Da gibt es große Gemeindehäuser, wachsende Gemeinden, da ist Dynamik drin, Rambazamba, Schlagzeug, Rockmusik. Aber wisst ihr, was vor diesen Gemeinden, über der Tür stehen müsste. Ikabod. Die Bibelleser wissen, was das heißt. Ikabod heißt hebräisch, die Herrlichkeit ist gewichen. Wisst ihr, wann der Tempel in Jerusalem zerstört war? Das war nicht erst, als die Soldaten Nebukadnezars ihn niedergerissen haben und geschändet und geplündert haben. Der Tempel Gottes wurde zerstört in dem Moment, wo der Prophet Hesekiel in seinem Gesicht sieht, wie die Herrlichkeit Gottes aus dem Tempel hinweggeht. Und was war der Grund? Da waren die Ältesten des Volkes in einer Kammer im Tempel Gottes, haben sie Götzendienst betrieben und Gräuelsünden gegen den Herrn begangen. Und dann ist die Herrlichkeit gewichen. Und ab da war der Tempel schon eine Ruine, da war sein Ruin schon beschlossen. Obwohl alles noch weiterging, die Opfer wurden gebracht, die Priester kamen, die Leviten sangen wie vorher. Aber etwas ganz Entscheidendes war anders geworden. Die Herrlichkeit Gottes, die Gegenwart Gottes in der Mitte seines Volkes war gewichen. Und wisst ihr, wir müssen nicht davor Angst haben, dass bibeltreue Gemeinden vielleicht kleiner werden, weil unzufriedene, weltförmige Christen weggehen, sondern wir müssen davor Angst haben, dass der Herr weggeht, weil dann ist alles andere umsonst. Und deswegen lasst uns diese Mahnung ernst nehmen. Wenn wir ein Tempel des lebendigen Gottes sind, dann heißt es, deinem Haus geziemt Heiligkeit, o Herr, für alle Zeiten. Und wenn wir das missachten, diese Absonderung für den Herrn, dann wird eine Gemeinde preisgegeben und driftet ab in den Strom der endzeitlichen Irreführung. Und viele westliche Gemeinden, ich komme ja von den westlichen Gemeinden, so viele westliche Gemeinden sind in den letzten 30, 40 Jahren genau diesen traurigen Weg gegangen. Sie sind abgewichen vom Herrn und seinem Wort. Sie haben Kompromisse mit der Welt und mit Irrlehren gemacht. Und letztlich wurden sie irgendwann dahin gegeben und dann gibt es kein Halten mehr. Dann geht es immer weiter abwärts. Und da müssen wir entschieden sein, wachsam und glasklar gegensteuern. Und wisst ihr, das ist auch die Herausforderung der heutigen Zeit. Ich sage das immer wieder, in der Endzeit, das sind die Verführungen und diese Abwärtsentwicklung wie ein Strom. Und wir müssen gegen diesen Strom schwimmen. Und das fordert Kraft, ihr Lieben. Ja, in dem Moment, wo ich mich nur ausruhe und sage, ach, ich will nicht mehr kämpfen, ich will mal ausruhen, dann sind wir schon 2 Meter abgetrieben. Wir brauchen Kraft, um gegen den Strom zu schwimmen. Und diese Kraft bekommen wir nur von dem Herrn Jesus selber. Und deswegen ist diese Nähe zum Herrn, diese Verbindung. Und da möchte ich noch einen wichtigen Gedanken anschließen. Wir finden den in 2. Korinther 11. Es geht letztlich ja heute, wenn wir überwinden wollen, nicht nur um Gemeinden, sondern auch um den Einzelnen. Um jeden Einzelnen, wie er vor Gott steht. Und da finden wir etwas ganz Wichtiges in 2. Korinther 11 ausgesagt. Da geht es auch um Verführung und da geht es darum, was wir eigentlich bewahren sollen als ganz persönliche, jeder Einzelne persönlich als Gläubiger im Verhältnis zu unserem Herrn Jesus. 2. Korinther 11 mahnt der Apostel die Korinther, weil sie, nachdem er weggegangen war, ihr Herz raffinierten Verführern geöffnet hat. Da kamen falsche Apostel aus Jerusalem, tolle Rhetoriker, die viel besser reden konnten als der Apostel Paulus. Und die haben eine falsche Lehre den Korinthern gebracht. Und die Korinther haben sie freudig aufgenommen und haben diese falsche Lehre angenommen. Und nun mahnt sie der Apostel Paulus. Und das gilt auch uns. Das ist im Hinblick auf uns geschrieben in diesem Brief. Wir lesen ab Vers 2 in 2. Korinther 11. Denn ich eifere um euch mit göttlichem Eifer. Man könnte auch sagen, ich bin eifrig bemüht um euch oder ich wache über euch mit der eifersüchtigen Liebe Gottes. Ich eifere um euch mit göttlichem Eifer, denn ich habe euch einem Mann verlobt, um euch als eine keusche Jungfrau Christus zuzuführen. Ich fürchte aber, es könnte womöglich, so wie die Schlange Eva verführte mit ihrer List, auch eure Gesinnung verdorben und abgewandt werden von der Einfalt gegenüber Christus. Hier wird uns eine ganz wichtige Lehre gebracht. Und das möge der Herr schenken, dass das jeder von uns einmal ganz persönlich bedenkt. Wenn wir uns bekehrt haben und gläubig geworden sind an den Herrn Jesus, dann ist da geistlicherweise eine Eheschließung zustande gekommen. Eine Verlobung im Alten Testament war ja eigentlich schon so etwas wie die standesamtliche Eheschließung. Der Bund der Ehe war geschlossen, aber die Ehe war noch nicht vollzogen. Und das wendet hier der Geist Gottes an auf unser Verhältnis, die wir auf der Erde gläubig sind, zu unserem himmlischen, verherrlichten Herrn. In dem Moment, wo wir gläubig wurden und das Evangelium geglaubt haben, sind wir verlobt mit unserem himmlischen Herrn und Bräutigam, dem Herrn Jesus Christus. Und was erwartet Gott nun? Dass wir als eine keusche und reine Braut durch diese Erdenzeit gehen, bis wir im Himmel mit unserem Bräutigam vereint werden. Wir finden da ein wunderbares Bild in der Brautwerbung, die der Knecht Abrahams für Isaak, den Sohn Abrahams, vollzieht. Das ist ja, Isaak ist auch ein Bild auf Christus und die Rebekka ist auch ein Bild auf die Gemeinde, wenn man das so sehen will. Jedenfalls, dieser Knecht stellt der Rebekka den Isaak vor und sie hat ja den Isaak nie gesehen, die Rebekka. Sie kann nur dem glauben, was der Knecht über den Sohn Abraham sagt, der Erbe aller Dinge werden sollte, die Abraham hatte. Und als dann die Frage steht, willst du diesen Isaak heiraten, dann sagt Rebekka ja. Sie sagt ja im Glauben. Und dann wird sie verlobt. Der Knecht gibt die Brautgabe und dann ist sie in dem Moment vor Gott und den Menschen die Ehefrau von Isaak. Aber sie ist noch nicht mit ihm vereinigt, die Ehe ist noch nicht geschlossen. Sie muss erstmal eine lange, gefährliche Reise machen über viele, ich denke über 1000 Kilometer und es war damals ja sehr, sehr schwierig, bis sie ihren Bräutigam sehen kann und bis die Ehe wirklich auch vollzogen wird. Und das ist genau das geistliche Bild von uns in unserem Verhältnis zu Christus. Wir gehören bereits dem Herrn, wenn wir bekehrt sind. Wir wollen dem Herrn dienen und für den Herrn leben, aber wir haben noch eine ganze Reise durchzuführen, bis wir mit unserem himmlischen Bräutigam vereinigt sind. Und in dieser Zeit sind wir verlobt, aber wir haben unseren Bräutigam noch nicht gesehen. 1. Petrus 1 heißt es, an ihn glaubt ihr, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt. Ihn liebt ihr, obgleich ihr ihn jetzt nicht seht. Das ist unsere Stellung. Und nun, da gibt es einen, der kann es überhaupt nicht brauchen, wenn ein Gläubiger in erster Liebe, in Hingabe, in Keuschheit für den Herrn Jesus lebt auf Erden. Und das warnt uns hier in 2. Korinther 11, der Vers 3. Der Widersacher, die Schlange, will die Gläubigen abhalten, weglenken von der Treue und Einfalt gegenüber Christus. Der Widersacher will uns andere Götter, Götzen ins Herz geben, denen wir folgen sollen, damit wir dem Herrn Jesus untreu werden. Und genau da liegt der geistliche Kampf in der Endzeit für den Einzelnen, dass wir in unbedingter Treue und Hingabe unserem Herrn Jesus nachfolgen und uns weder von Geld noch Karriere, weder von falscher Religion und irgendwelchen Irrlehren uns ablenken lassen von der ganz Hingabe an den Herrn Jesus. Und leider ist es so, dass wir in vielen Dingen von dieser ersten Liebe und dieser unbedingten Treue leicht abzulenken sind. Da möge jeder sein Herz prüfen. Ich fürchte, das ist einfach eine Not, gerade in der Endzeit, dass diese Einfalt gegenüber Christus so wenig da ist. Was heißt Einfalt? Einfalt heißt einfach, dass nur ein Gegenstand unser Herz erfüllt, nämlich der Herr Jesus selbst. Und diese Einfalt ist oft eine große Gnade, ein Geschenk, wenn wir uns frisch bekehrt haben. Bei mir war es auch ein Stück weit so, als ich mich frisch bekehrt hatte, da war ich erfüllt von dem Herrn Jesus Christus. Ich wusste, ich brauche die ganzen Sünden, die ganzen Dinge dieser Welt nicht mehr. Alles, was ich brauche, habe ich in dem Herrn Jesus. Er ist mein Ein und Alles. Das ist Einfalt. Luther sagt es so schön im Psalm 73, wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Das ist Einfalt. Wisst ihr, und das brauchen wir in der Endzeit. Dass unser Herr Jesus unser Ein und Alles ist, dass wir bereit sind, für ihn wirklich Opfer zu bringen, uns selbst zu verleugnen, auf Karriere, auf Geld zu verzichten, auf Selbstverwirklichung zu verzichten. Dass wir bereit sind, den schmalen Weg zu gehen, weil wir unseren Herrn und Bräutigam kennen und lieben und weil wir wissen, das ist der Weg, den er für uns möchte. Wenn wir diese Einstellung haben, dann werden wir überwinden in der Endzeit. Aber wenn uns das fehlt, wenn wir ein gespaltenes Herz haben, ein geteiltes Herz, das halb in der Welt ist oder das von charismatischen und anderen Irrtümern abgelenkt wird vom Herrn, dann wird es schwierig für uns. Dann sind wir in großer geistlicher Gefahr. Ihr Lieben, und das möchte ich euch einfach ein Stück vor Augen stellen, dass wo es vielleicht solche gibt, die genau merken, ich habe so ein zwiespältiges Herz, ich bin gefangen von gewissen Dingen dieser Welt. Ich bin gefangen vielleicht auch von Selbstverwirklichung oder eben auch von falschen Lehren, dass wir uns da rechtzeitig durch Buße ganz klar von diesen Dingen reinigen und lossagen, damit wir mit einem ungeteilten Herzen die Kraft haben, gegen den Strom zu schwimmen und unserem Herrn Jesus wirklich treu zu dienen. Das ist entscheidend. Und ich möchte auch noch einmal eines sagen. Es gibt sicher auch hier in diesem Raum manche, die diese Entscheidung für den Herrn Jesus Christus noch nicht getroffen haben. Vielleicht manche, die sie schon öfters einmal hinausgeschoben haben und gedacht haben, ich will lieber noch mein eigenes Leben leben, bevor ich mich bekehren muss und dann von irgendwelchen Sünden vielleicht lassen muss. Aber ihr Lieben, die letzte Zeit ist eine Zeit, wo wir nicht spielen können mit dem Herrn Jesus und mit dem Heil, das uns angeboten wird. Heute ist noch Gnadenzeit und heute lädt der Herr wirklich noch ein, dass jeder, der möchte, das Wasser des Lebens umsonst haben kann. Dass jeder, der möchte, Vergebung seiner Schuld empfangen kann aus freier Gnade. Aber was morgen ist, das wissen wir nicht. Aber wir wissen, dass in der Endzeit die Zeit begrenzt ist, in der wir uns überhaupt noch bekehren können. Und deswegen möchte ich doch auch ernstlich auffordern, dass diejenigen, die wirklich wissen, dass der Herr sie eigentlich ruft und ihnen dieses Heil anbietet, dass sie sich wirklich heute noch entscheiden, zu der Zeit, wo es noch möglich ist. Denn in dieser letzten Zeit kann es sonst sein, dass sie in dem Mahlstrom der Verführungen wirklich weggerissen werden und diesen Blick auf den Herrn und sein Evangelium sogar irgendwann ganz verlieren. Das haben wir nicht in der Hand. Aber die Zeit, wo heute uns der Herr noch sein Heil anbietet, da können wir Ja sagen. Und wohl dem, der das auch wirklich tut. Ich möchte zum Abschluss noch ein Wort der Ermutigung behandeln, das gerade für die angefochtenen Gläubigen in der letzten Zeit niedergeschrieben ist in Gottes heiligem Wort. Und es steht in Offenbarung 3, das Sendschreiben an die Gemeinde in Philadelphia. Lasst uns das aufschlagen, Offenbarung 3. Da spricht der erhöhte und verherrlichte Herr Jesus Christus. Und er ermutigt seine angefochtenen Knechte, die Verantwortlichen, die Geschwister in der Gemeinde in Philadelphia. Und Philadelphia steht prophetisch für den treuen Überrest der Gemeinde in der Endzeit. Philadelphia ist eine der zwei Gemeinden, denen der Herr Jesus keinen Tadel übermitteln muss. Philadelphia ist eine Gemeinde, die auf die Wiederkunft des Herrn Jesus wartet und sie gehört zu dem treuen Überrest in der heutigen Zeit und ist stellvertretend für ihn. Über diesen Gedanken des Überrests möchte ich vielleicht auch noch etwas sagen. Wir können das immer wieder feststellen in der Bibel, in Israel war das auch so, aber auch zur Zeit Noahs, dass dort, wo Gottes Gnade Segen gegeben hat und die Menschen eine Verantwortung gegeben hat, dass die Menschen immer wieder den Bund Gottes gebrochen haben, ihre Verpflichtungen missachtet haben und abgewichen sind vom Herrn. So war es zum Beispiel zur Zeit Noahs mit der ganzen Menschheit, den Nachkommen Adams. So war es zum Beispiel zur Zeit Israels, die Masse des Volkes war abgewichen, schon beim Tanz ums goldene Kalb. Kaum, dass der Bund geschlossen war, war er schon wieder gebrochen. Und Gott hat immer wieder einen Überrest erweckt, mit dem er weiter Geschichte gemacht hat, den er gesegnet hat, den er gebraucht hat. Und dieser Überrest wird zum Beispiel angesprochen in Zephania 3, Vers 11 bis 13. Und das wollen wir uns noch einmal vor Augen halten. Zephania 3, da heißt es, an jenem Tag brauchst du dich nicht mehr zu schämen wegen aller deiner Taten, mit denen du dich gegen mich vergangen hast. Denn dann will ich die stolzen Prahler aus deiner Mitte hinwegtun und du wirst dich künftig nicht mehr überheben auf meinem heiligen Berg. Und ich will in deiner Mitte ein demütiges und geringes Volk übrig lassen. Das wird auf den Namen des Herrn vertrauen. Der Überrest von Israel wird kein Unrecht tun und keine Lüge reden. Man wird auch in ihrem Mund keine trügerische Zunge finden. Ja, sie werden weiden und ruhen, ohne dass sie jemand aufschreckt. Diesen Überrest finden wir in den sprichwörtlichen 7000, die zur Zeit Elias übrig geblieben waren und ihre Knie nicht vor dem Baal gebeugt haben. Und diesen Überrest finden wir prophetisch auch in der Gemeinde von Philadelphia. Das sind die sich abgesondert gehalten haben von der Verführung, die dem Herrn treu geblieben sind in der Endzeit. Und diesem Überrest spricht der Herr nun Trost zu. Ich lese mal Vers 7. Und dem Engel der Gemeinde in Philadelphia schreibe, das sagt der Heilige, der Wahrhaftige, der den Schlüssel Davids hat, der öffnet, sodass niemand zuschließt und zuschließt, sodass niemand öffnet. Ich kenne deine Werke. Siehe, ich habe vor dir eine geöffnete Tür gegeben und niemand kann sie schließen. Denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und meinen Namen nicht verleugnet. Etwas wunderbar Tröstliches. Ich denke, dass viele treue Christen in der heutigen Zeit ganz leicht in der Gefahr sind, entmutigt zu werden. Es gibt viel Niedergang. Es gibt auch manche, die vielleicht in bibeltreuen Kreisen aufgewachsen sind, in einer Gemeinde groß geworden sind und die irgendwann sagen, nein, ich will lieber einen weltförmigen Weg gehen, ich will lieber meine Freiheit, und die verlassen uns, gehen andere Wege, vielleicht die eigenen Kinder oder Verwandte. Es ist immer wieder schwierig, weil fleischliche Christen in jeder Gemeinde drängen danach, dass man sich zur Welt hin öffnet, dass man die biblischen Standards und Maßstäbe auflockert und niedriger macht. Und das kann viele treue Knechte und Mägde des Herrn ganz leicht entmutigen. Und wenn wir auf das sehen, was vor Augen ist, was sich abspielt auf der Erde, dann können wir ganz leicht mutlos werden und Angst bekommen. Und deswegen lenkt der Herr Jesus unsere Blicke ganz klar auf sich selbst. Ihr Lieben, wir müssen hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. In der Endzeit mehr denn je. Wir sind darauf angewiesen, dass wir mit dem rechnen, was wir nicht sehen. Nicht mit dem, was vor Augen ist, sondern mit der Gnade, mit der Überwinderkraft, mit der Herrlichkeit des Herrn Jesus. Und dann wird wieder Mut und Kraft in unsere Herzen kommen. Der Herr Jesus stellt sich hier vor, diesem angefochtenen Überrest, der eine kleine Kraft hat, als der Allmächtige, als der, dem alle Gewalt gegeben ist im Himmel und auf Erden. Denn die Schlüssel Davids, das spricht von der königlichen Befehlsgewalt und Schlüsselgewalt, die der Herr Jesus über alles hat im Himmel und auf Erden. Das ist unser Herr, Matthäus 28, Vers 18, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Und auf der anderen Seite, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Weltzeit. Das dürfen wir wissen, wenn wir dem Herrn in diesen schweren Zeiten nachfolgen und dienen wollen. Nicht Heer oder Kraft wird es ausrichten. Nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist spricht der Herr der Herrscher. Und deswegen müssen wir immer wieder neu uns Kraft vom Herrn schenken lassen. Wir dürfen mit dem Herrn rechnen, der Umstände verändern kann, der Herzen verändern kann. Wenn wir mit uns selber und unseren Kräften rechnen, dann werden wir verzagt und mutlos. Deswegen, er zeigt hier, er hat den Schlüssel Davids. Wenn er öffnet, dann kann niemand zuschließen. Und wenn er zuschließt, kann niemand öffnen. Und nun gibt der Herr diesem treuen Überrest eine wunderbare Verheißung. Ich habe dir eine geöffnete Tür gegeben und niemand kann sie schließen. Und ich denke, das bedeutet, dass der Herr Jesus zur Verherrlichung seines Namens bibeltreue Gemeinde, den treuen Überrest derer, die zu seinem Wort sich stellen, übrig lassen wird und ihm eine Wirkungsmöglichkeit geben wird, bis er wiederkommt, bis die Gemeinde von der Erde entrückt wird. So lange haben wir eine offene Tür, das Evangelium noch zu verkündigen. Ihr Lieben, und das müssen wir tun, auch wenn der Boden bei uns steinig geworden ist und weniger sich bekehren. Das ist leider so. Aber um der wenigen willen ist es trotzdem wert, dass wir das Evangelium weiter ausbreiten und keine Mühe scheuen. Aber es bedeutet auch, dass die Gemeinde gerufen ist, die heilige Wahrheit des Wortes Gottes zu verkündigen, zu lehren, egal welche Widerstände dem entgegenstehen. Die Gemeinde ist der Pfeiler und die Grundfeste der Wahrheit Gottes. Und es gilt für die bibeltreuen Gemeinden auch dieses Wort aus 2. Timotheus 4. Es ist ein Auftrag Gottes. Vers 1 und 2, da heißt es, daher ermahne ich dich ernstlich vor dem Angesicht Gottes und des Herrn Jesus Christus, der Lebendige und Tote richten wird, um seine Erscheinung und seines Reiches willen. Verkündige das Wort, tritt dafür ein, es sei gelegen oder ungelegen, überführe, tadle, ermahne mit aller Langmut und Belehrung. Also wir haben den Auftrag, das Wort zu verkündigen, so wie es geschrieben steht, ohne Abstriche, bis der Herr wiederkommt. Und auch da will der Herr seine Hand darüber halten, dass wir das tun können. Ja, der Herr sagt, du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und meinen Namen nicht verleugnet. Das ist diese Eigenschaft dieses treuen Überrestes. Es sind nicht viele und es darf uns nicht entmutigen, sondern es muss uns bestärken und anspornen. Es sind wenige, relativ wenige, die den Weg der Treue in der heutigen Zeit konsequent gehen wollen. Aber der Herr ist mit diesen wenigen und deswegen dürfen sie Mut fassen. Die ganz entscheidende Eigenschaft dieses Überrestes ist, dass er das Wort Gottes bewahrt. Das heißt, dass er ihm gehorsam ist, dass er der Überrest dieses Wort Gottes hochhält und ehrt und sich ihm unterwirft, ganz egal, was für Konsequenzen das hat. Wir glauben dem Wort und wir wollen das Wort bewahren, indem wir es wirklich auch gehorsam ausleben. Und das kennzeichnet diesen Überrest. Und dann, dass wir den herrlichen Namen des Herrn Jesus verkündigen, uns zu ihm bekennen, auch dort, wo das immer mehr angefeindet wird. Und zwar Jesus Christus, der Einzige. Nicht Jesus Christus, ein Erlöser unter vielen, mit Mohammed und Buddha auf einer Ebene, sondern Jesus Christus als der, der gesagt hat, mir ist gegeben alle Gewalt und der auch gesagt hat, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben und niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Das wird in der Zeit der ökumenischen Irreführung immer mehr angegriffen und angefochten werden. Jesus Christus, der einzige Weg. Und genau das dürfen und müssen wir bekennen, solange bis der Herr wiederkommt. Und dann kommt auch wieder ein Wort des Trostes. Siehe, ich gebe, dass solche aus der Synagoge des Satans, die sich Juden nennen und es nicht sind, sondern lügen, siehe, ich will sie dazu bringen, dass sie kommen und vor deinen Füßen niederfallen und erkennen, dass ich dich geliebt habe. Weil du das Wort vom standhaften Ausharren auf mich bewahrt hast, werde auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird, damit die versucht werden, die auf der Erde wohnen. Die Gemeinde in Philadelphia hat eine himmlische Hoffnung, ein himmlisches Bürgertum. Sie wohnt nicht auf der Erde. Auf der Erde wohnen die, die nicht dem Herrn gehören. Wenn wir diese himmlische Hoffnung haben, wenn wir den Herrn erwarten und sein Wort bewahren, dann wird er uns auch bewahren in diesen Stunden der Versuchung. Ich denke, das dürfen wir wirklich auch für uns nehmen und dürfen da Mut fassen, dass unser Herr uns beschützt und uns durchbringt durch die immer stärker werdenden Irrtümer dieser letzten Zeit. Siehe, ich komme bald, sagt der Herr, halte fest, was du hast, damit dir niemand deine Krone nehme. Ich denke, dieser Trost, der ist ganz wichtig. Wir dürfen die Wiederkunft des Herrn erwarten, jeden Tag. Wir dürfen wissen, der Herr kommt unversehens, er kommt zu seiner Zeit. Die Zeitmaßstäbe Gottes sind nicht unsere Zeitmaßstäbe, das müssen wir auch wissen. Aber wir dürfen ihn jederzeit erwarten. Und diese wirkliche, lebendige Erwartung, die kann uns ein großer Ansporn sein, in der Heiligung zu leben und uns zu bereiten für die Wiederkunft des Herrn. Und das möchte der Bräutigam, dass die Braut wacht und sein Kommen erwartet. Möchte der Herr das ganz neu uns auch lebendig machen und uns dazu stärken. Und in dieser Zeit des Wartens sollen wir das festhalten, was wir haben. Und ich denke, das gilt in allererster Linie von dem Wort Gottes. Aber ich denke, das gilt auch, dass wir einfach das, was Gott geschenkt hat, auch euch geschenkt hat an Heiligung, an erwecklichem geistlichem Leben, dass wir das nicht verkaufen und verraten, dass das nicht verloren geht, sondern dass das durch Gottes Gnade erhalten bleibt. Dieser Ernst und diese Gottesfurcht und diese Heiligung, das sind kostbare Güter, die wir nicht verschleudern dürfen, ihr Lieben. Das ist das, was wir brauchen, wenn wir auf den Herrn warten wollen. Und der Herr schließt mit dieser Verheißung, mit diesem Trost, und damit möchte auch ich die Predigt schließen, in Vers 12 und 13. Wer überwindet, den will ich zu einer Säule im Tempel meines Gottes machen, und er wird nie mehr hinausgehen. Und ich will auf ihn den Namen meines Gottes schreiben und den Namen der Stadt meines Gottes, des neuen Jerusalem, das vom Himmel herabkommt, von meinem Gott aus, und meinen neuen Namen. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt.